Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute wieder zurück, heute wieder auf den Dienstagabend nach unserem letzten Bundesligaspiel in der aktuellen Saison. Zu Hause gegen die TSG Hoffenheim und ja, das war ein ordentliches Feuerwerk, mit dem, glaube ich, die wenigsten von uns gerechnet haben. Ich freue mich, dass wir zum Ende hinaus nochmal zahlreich vertreten sind. Die Simone aus dem Siegerland ist wieder mit dabei, der Andi aus Pinneberg und auch der Holger aus Münster. Schön, dass ihr da seid. Und ja, Simone, von dir weiß ich es ja, wir haben uns getroffen, du warst im Stadion. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn jetzt vielleicht erstmal so stimmungstechnisch, wenn du sagst, die Saison ist jetzt zu Ende, Spiel wurde gewonnen. Und ja, wie geht's dir, wenn du nochmal an Samstag dann dich zurückerinnerst, wenn du sagst, wie warst du von den Rahmenbedingungen? Wetter war ja einigermaßen okay und Ergebnis war ja, wie eben schon gesagt, unerwartet top aus unserer Sicht.
Ja, erstmal hallo an alle. Ja, wie habe ich es empfunden? Eigentlich bin ich froh, dass es vorbei ist und dass wir so einen versöhnlichen Abschluss hatten. Ich habe, glaube ich, meinen allerersten Podcast gestartet mit Wundertüte Borussia. Ich glaube, das trifft es diesmal auch wieder ganz gut. Es ist ja irgendwie schon schizophren, was da gespielt wird. Ja? Du gehst in diesen Spieltag und denkst, ah, Hoffenheim, die wollen in die Champions League, die geben Vollgas. Ich habe ja tatsächlich auch gegen uns getippt, was ich sonst nicht mache. Sollte ich jetzt vielleicht öfters mal machen. ja, ich denke mal, dass das keiner so erwartet hat, wie das gelaufen ist. Und es war ja auch quasi irgendwie ungefährdet gefühlt die ganze Zeit über. Wir hatten die ganze Zeit das Heft in der Hand. Ja, es war das Spiel, was wir alle sehen wollten, schon die ganze Saison quasi, ja. Und dann stehst du da und fragst dich, ja, warum dann erst jetzt und warum jetzt auf einmal so, greift das so ineinander, wobei der Druck die Woche vorher schon weg war, wo wir alle gedacht haben, oh, der Druck ist weg, jetzt können sie dann nochmal einen raushauen, haben sich jetzt für den letzten Spieltag aufgespart, ja, es bleiben viele Rätsel zurück, aber es ist schön, dass es so versöhnlich zu Ende gegangen ist. Andi, was sagst du dazu? Wie hast du es denn gesehen?
Ich habe das Spiel auch gesehen und das war sehr gut, fand ich. Also muss ich schon sagen, ich war auch ein bisschen überrascht, wie gut wir das gemacht haben. Und muss auch deutlich sagen, der 4-0-Sieg war absolut verdient.
Ja, das stimmt. Ich glaube, da haben wir uns alle gewundert. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich hat dann die Aufstellung tatsächlich nochmal überrascht, weil mit dem Personal, das dann gut eine Stunde vorher bekannt gegeben wurde, war klar, es wird eine Viererkette sein. Und vor allem haben wir den Wechsel von Franck Honorat gesehen, dass der auf der Bank sich wiedergefunden hat und stattdessen tatsächlich die jungen Wilden, könnte man sagen, ne, gestartet sind. Mit Hugo Bolin und mit Moya haben wir da sehr viel Dynamik drin gehabt und das hat mir sehr gut gefallen. Holger, ich habe es gerade schon gesagt, Viererkette mit den beiden Jungen auf den Außen. Wie hast du die Aufstellung wahrgenommen?
Ich fand die Aufstellung ziemlich gut. Mir hat die ziemlich gut gefallen. Wie auch schon öfters thematisiert, die Viererkette passt besser zu uns, finde ich. Und wo jetzt der große Druck raus ist, ist auch so ein bisschen diese Hasenfuß-Taktik von Polanski nicht mehr da. Und mit einer Viererkette, also mit diesem 4-2-3-1, hat man auch viel mehr Möglichkeit, nach vorne zu spielen. Und die jungen Wilden da vorne mit Bolin und Moya, die haben ja wirklich ordentlich gewirbelt und die haben beide ja wirklich eine Top-Leistung gebracht. Und die Absicherung dahinter mit Sander und Engelhardt hat diesmal auch wunderbar funktioniert. Das war ein absolutes Top-Spiel und wie ich finde auch irgendwie versöhnlich. Also versöhnliches letztes Spiel. Sie haben sich auch nochmal angestrengt, was vielleicht auch nicht ganz selbstverständlich war. Wir haben ja letzte Woche sehr pessimistisch auf dieses Spiel geguckt und mich hat ziemlich gefreut, vor allem muss ich sagen, man ist ja hier auch so ein bisschen betroffen in Münster, weil man ja auch gesehen hat, was jetzt mit Preußen-Münster passiert ist. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr viele Freunde in Düsseldorf habe, weil ich ja aus der Ecke komme. Und so habe ich mir auch Fortuna mal angeschaut. Und Anfang der Saison haben wir ja auch sehr pessimistisch drauf geschaut, auf die Saison und dass wir vielleicht sogar absteigen würden. Und diesen beiden Vereine sind jetzt abgestiegen. Und was da jetzt gerade los ist, ist wirklich der totale Albtraum. Und mir muss keiner kommen mit irgendwann mal so von wegen, lass uns mal absteigen und konsolidieren und dann geht es wieder nach oben. Also das ist wäre wirklich eine absolute Katastrophe, wenn wir abgestiegen wären oder in die Relegation gemusst. Also was man da gerade sieht, wie ganze Existenzen, berufliche Existenzen vernichtet werden, und Kaderwerte und so, ist das wirklich richtig, richtig mies. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir die Kurve gekriegt haben und dass wir auch noch mal zum Ende der Saison auch für die Fans so ein schönes Abschiedsspiel bekommen haben.
Ja, definitiv. Um vielleicht den Spielball von Andi nochmal aufzunehmen. Also das 4-0 war in Summe, glaube ich, absolut in Ordnung. Es gab direkt am Anfang einen kleinen Moment, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass das direkt wieder in die falsche Richtung geht, als Kramaric nach ein paar Minuten schon zum Torabschluss gekommen ist. Konnte da aber nicht sauber abschließen und ja, Nikolas konnte den locker festhalten. Das ist natürlich so eine typische Schlüsselszene, ne? Wenn du da sagst, da geht dir quasi mit dem ersten Abschluss der Ball direkt ins Tor, dann rennst du vielleicht wieder hinterher und dann kann das eventuell auch wieder so Wendungen wie im Hinspiel in Hoffenheim nehmen. Aber gab es ja in dem Fall jetzt eben nicht. Also da hatten wir ein bisschen Dusel und ein bisschen Unvermögen auf Hoffenheimer Seite und so geht es dann eben manchmal im Fußball. Und wer weiß, also da würde ich gerne mal wieder in die Kabine reinhören. Vielleicht wurde dieses Hinspiel in Hoffenheim mit einer desolaten Leistung, wenn wir uns alle dahin zurückerinnern, ja auch nochmal thematisiert. Vielleicht gab es da wirklich auch die klare Ansage, dass wir was gut zu machen haben. Und ganz ehrlich, mit dem 4-0 ist das definitiv gelungen. Und ja, von daher war es wirklich ein runder Abschluss. Hat mir sehr gut gefallen, auch fußballerisch, was wir da gesehen haben. Sander, du hast es gerade gesagt, Holger auf der 6 hat mir sehr gut gefallen. Also, da werden wir den definitiv in der neuen Saison wiederfinden. Also, würde mich schon wundern, wenn der woanders spielt. Und ja, das macht schon sehr viel Lust auf mehr. Und bevor wir jetzt gleich dann aber auf die Endplatzierung nochmal im Detail gucken, wo stehen wir, auch vielleicht im Vergleich zum Vorjahr und was in den anderen Ligen passiert ist, ja, würde ich trotzdem nochmal so in die Runde fragen. Wie ist es denn? Also Simone sagte gerade eben ja schon, sie ist jetzt froh, dass es vorbei ist. Andi, wie ist die Stimmungslage bei dir?
Ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Ich bin froh, dass wir den HSV überholt haben. Hier oben. Das ist für mich ja wichtig hier oben.
Und Köln.
Und ich finde es schade, dass St. Pauli abgestiegen ist.
Ja, logisch. Das geht, glaube ich, vielen so. Genau, Köln überholt. Da haben wir jetzt ja tatsächlich noch ein gutes Punktepolster aufgebaut hinten raus. Das hätten wir vor ein paar Wochen auch nicht gedacht.
Ja.
Holger, geht es dir denn ähnlich? Bist du auch froh, dass jetzt vorbei ist? Oder sagst du mit den Leistungen gegen Dortmund und gegen Hoffenheim, da könnte es jetzt gerne auch noch ein paar Wochen weitergehen?
Also wenn das jetzt das erste Spiel der Saison gewesen wäre, würde ich mich jetzt richtig auf die Saison freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nein, also ich glaube, jetzt ist auch gut, dass vorbei ist. Die Saison hatte so viele Auf und Abs und Tiefs und vielleicht zwei Höhepunkte. Also für mich war Höhepunkt Sieg gegen Köln und Sieg gegen Dortmund. Immerhin haben wir das
Ja.
geholt. Das haben wir die Jahre davor auch nicht geschafft. Und daher ist schon gut, so wie es jetzt ist. Ich glaube, auch alle sind ein bisschen down und was heißt down? Also alle sind ein bisschen platt, ne? Und der eine oder andere fährt noch zu einer WM. Und ja, ich glaube, im Großen und Ganzen ist okay, dass die Saison jetzt vorbei ist.
Ja, das
Simone?
stimmt. Ja, ich bin da, das Gute ist halt, dass alle mit einem positiven Gefühl da rausgegangen ist, sind. Und das, was mich dann schon wieder ja anzündet für die neue Saison ist dieses Moja Bohlin, das hat was wirklich so von Fohlen und Fohlen 11, ja, das was so die Zukunft ist und das macht Spaß sich anzugucken, das wollen alle sehen und ja, das macht dann die Hoffnung für die nächste Saison und natürlich unser Schauplatz der Woche, wo wir gleich noch zukommen. Das kam natürlich auch dazu. Alles in allem, ja, durchatmen, abhaken. Wir haben noch eine gute Platzierung erreicht. Wir sind vor der Domstadt. Das ist ja immer einer der Hauptziele, haben wir erreicht, ne? Wir haben noch mal Tabellenplätze gut gemacht für die Kohle. Da wird Herr Schröder bestimmt auch noch ein paar Worte zu verloren haben, ne? Jeder Platz hat gezählt fürs Geld. Von daher, ja, Björn, es war schön, dich nochmal zu sehen und einen guten Abschluss zu haben. Aber es ist gut, dass jetzt rum ist.
Ja, da kann ich dir nur recht geben. Also da geht es uns, glaube ich, allen ähnlich. Vor allem, was du gerade gesagt hast, Simone, mit Moya und mit Bolin, das ist ja eigentlich genau die DNA des Clubs, ne? Also das sind genau die Spieler, die spielen müssen. Das sind genau die Fragen, die wir in den letzten Wochen, teilweise Monate immer wieder gestellt haben, warum die eben nicht zum Zug gekommen sind. Und sie haben das vereinzelt jetzt schon aufgezeigt, was sie da drauf haben. Also Bolin fand ich auch ganz, ganz eindrucksvoll, was der sich zugetraut hat, wie dribblingstark der war und wie der auch den Ball dann halten konnte in den Drucksituationen. Also ich will da jetzt nicht zu viel schwärmen, aber das war schon richtig gut und da geht es mir genauso. Also da freue ich mich jetzt einfach schon drauf, wenn wir dann alle wissen, dass es dann im nächsten Jahr mit genau diesen Spielern weitergeht, weil personell wird ja doch ein bisschen was passieren. Was auf Zugangsseite passiert, werden wir gleich noch ein bisschen drüber spekulieren. Aber diese Spieler, die werden definitiv ihre Zukunft erstmal in Borussia Mönchengladbach haben. Und das heißt, da werden wir uns auf jeden Fall nächste Saison drüber freuen können. Und ja, damit würde ich sagen, machen wir einen Haken an die Saison und gucken jetzt einfach mal auf die reinen Fakten. Denn wenn wir jetzt mal drauf gucken, wo standen wir in diesem Jahr, wo standen wir im Jahr zuvor, dann war es, und das kommt jetzt, glaube ich, wenig verwunderlich, ja. Keine gute Saison. Wir waren 2 Plätze schlechter als im Vorjahr. Mit 38 Punkten tatsächlich deutlich weniger als im Vorjahr. Im Vorjahr waren es 45 Punkte. Und ja, die einzig positive Statistik ist die Anzahl an Gegentoren, wenn man das so sehen mag. Da haben wir uns ein bisschen verbessert von 57 im Vorjahr auf 53 zur aktuellen Saison. Allerdings haben wir auch deutlich weniger Tore geschossen. Und klar ist das auch auf den Ausfall von Tim Kleindienst zurückzuführen und Robin Hack. Aber das darf eigentlich ja keine Entschuldigung sein. Also wenn wir jetzt mal überlegen, in der Vorsaison 55 Tore, es waren jetzt 42, also 13 Tore weniger, mit einem überragenden, aber wirklich überragenden Haris Tabakovic, dem das keiner zugetraut hätte, dass er da so einschlägt und dass der Tim Kleindienst auch nur ansatzweise so ersetzen kann. Und auch mit Kevin Dix, das darf man ja auch nicht vergessen. Klar, der hat die Elfmeter geschossen, hat sich aber da definitiv auch auf dem Scoreboard eingetragen und trägt da maßgeblich einen Anteil dran, dass wir da stehen, wo wir stehen und dass wir eben so gut durchgekommen sind. Und ja, das muss besser werden. Ich glaube, das wissen wir alle. Wir haben allerdings ja auch ein bisschen, ja, Grund zur Hoffnung. Wir haben es gerade eben angesprochen, mit Moya und mit Bolin haben wir junge Spieler, die hinten dran stehen, die wollen, die auch können. Das haben sie eindrucksvoll gezeigt. Und ja, dann eben mit Tim Kleindienst, wo wir dann aber gleich nochmal drüber sprechen wollen. Aber Holger, du hast jetzt gerade eben noch ein anderes Thema angesprochen, worüber ich ganz gern hier in der Runde mit euch nochmal sprechen würde. Ja, wir haben gerade einen Haken für uns dran gemacht, aber einen finalen Haken an die Bundesliga-Saison kann man noch nicht machen. Die Spielzeit ist ja noch nicht zu Ende wegen der Relegation. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich geht es nicht so gut damit, wenn ich jetzt weiß, dass Wolfsburg sich schon wieder in die Relegation gerettet hat. Gab es in den letzten Jahren immer mal wieder. Und Andi sagte es gerade, ja, St. Pauli leider abgestiegen ist und auch Heidenheim, die ja ein wirklich sehr, sehr imposantes Saisonfinale hingelegt haben, sang- und klanglos dann mehr oder weniger 2:0 gegen Mainz verlieren. Also für die hat mir das auch ein bisschen leid getan, aber da kam das einfach zu spät. Bevor wir jetzt aber gleich den Blick auf die zweite Liga richten, wie geht's euch denn jetzt mit den letzten 3 Plätzen? Also ich glaube, dass Pauli und Heidenheim jetzt runtergehen, klar, mit dem direkten Duell Pauli und Wolfsburg, da wäre noch was drin gewesen. Aber Simone, hast du da noch dran geglaubt, dass Heidenheim das irgendwie schafft und auf die Relegation kommt? Und wie blickst du auf Wolfsburg in der Relegation?
Also ich hatte die Hoffnung, dass Heidenheim es schafft, weil ich es ihnen gegönnt hätte aufgrund ihrer Mentalität, den Kampf, den Einsatz, den die gezeigt haben. Nicht, weil ich St. Pauli nicht mag, sondern weil ich die wesentlich schwächer einschätze wie Heidenheim in dem Fall. Wenn du das im Vergleich siehst, waren sie wirklich die Schwächsten, das muss man ganz klar sagen. Ich habe mir aber schon gedacht, dass es für Wolfsburg für die Relegation wieder reichen wird. Und ich denke auch, dass sie es packen werden gegen Paderborn auf jeden Fall. Dieter Hecking, der wird da clever genug sein. Der hat die Relegation geschafft und dann wird er das auch schaffen, mit denen die Klasse zu halten. Oder Holger?
Ja, man muss auch sagen, dass in diesem Fall der Wechsel des Trainers nochmal einen echten Impuls gesetzt hat. Also, dass Wolfsburg Hecking nochmal holen konnte. Also, einen renommierten Trainer, den muss er ja auch erstmal leisten können. Ich tippe mal, dass er nicht unbedingt jetzt zu Heidenheim gegangen wäre. Ne, daher hat man da auch wieder so ein bisschen den Standortvorteil oder den Werksvereinvorteil. Hat den natürlich irgendwie oder hat die auch gerettet, ne? Weil St. Pauli und Heidenheim, ich meine, Heidenheim ist klar, die sind verheiratet mit Schmidt, da wäre eh nichts passiert, aber ich glaube, St. Pauli hätte vielleicht einen Trainerwechsel auch gut getan. Also da kam ja wirklich gar nichts mehr am Ende, muss man sagen. Und Blessin wirkte ja auch wirklich am Ende total ausgepumpt und leer. Und ne, weil man ja immer sagt, ne, so viele Trainerwechsel ist schlecht und die Feuerwehrmänner, das klappt nicht, wird ja oft gesagt. Also in diesem Fall muss man sagen, Feuerwehrmann hat jetzt erstmal geklappt vor Donnerstag, aber ich bin ganz bei dir, Simone. Ich gehe auch davon aus, dass Wolfsburg das wieder schafft. Die Qualität in der Mannschaft ist ja riesig, das muss man einfach sagen. Also, das ist ja, die sind ja da irgendwie unten reingekommen, da weiß auch keiner wie, weil eigentlich ist das eine Mannschaft, die locker unter die ersten acht muss, von der Qualität des Kaders her. Oder, Andi?
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, vom Kader her sind die echt stark. Ich denke auch, dass der Trainer da der ausschlaggebende Punkt war, dass das nicht geklappt hat. Und dass Hecking das jetzt hingekriegt hat, habe ich mir schon gedacht. Und ich würde auch lieber Wolfsburg in der ersten Liga sehen als Paderborn.
Okay, also,
Ja, das ist jetzt die große Frage, ne? Also.
für mich sind das immer auch Konkurrenten und da ist natürlich Wolfsburg eher ein Konkurrent für Gladbach als Paderborn, glaube ich, langfristig. Und
Ja.
ganz ehrlich, diese ganzen Werksvereine, ich kann sie nicht sehen. Also ich möchte sie ehrlich gesagt nicht in der ersten Liga haben. Wenn wenigstens ein loswerden würden, also fände ich schon gut.
Ich bin pro Paderborn. Ich war da schon mal beim Aufstieg und da waren die echt mega drauf, super nett. Und von daher kann ich die gerne mit dem Werksclub tauschen, obwohl ich nicht dran glaube. Ich habe tatsächlich seit dem Tag einen Paderborn-Schal, den ich mit einem kleinen Jungen getauscht habe, der unbedingt einen Gladbach-Schal haben wollte. Und seitdem besitze ich einen Paderborn-Schal. Von daher habe ich da ein paar Sympathien für die.
Und der kleine Junge ist jetzt Gladbach-Fan und ist unsere Hoffnung für die
Na,
Zukunft. Sehr
beides
schön.
zumindest, glaube ich.
Ja, sehr gut. Also, ich habe da auch eine ganz klare Meinung zu. Also, ich habe es ja eben quasi indirekt schon gesagt. Mich würde es freuen, wenn Wolfsburg endlich mal runtergeht. Ich bin auch der Meinung, dass wir die nicht unbedingt in der Bundesliga brauchen. Also, die haben mittlerweile auch eine lange Historie. Ich kann mich an Zeiten von Roy Präger beispielsweise erinnern. Also, das war so die Zeit, mit der ich groß geworden bin im Fußball. Das waren schöne Zeiten. Ich erinnere mich auch an ja, ein VfL Wolfsburg, der Bayern deklassiert hat, als Grafit und Dzeko gemacht haben, was sie wollten. Eine schöne Vorstellung in der heutigen Zeit, aber in den letzten, ja, sagen wir jetzt mal 5 bis 10 Jahren, ist von Wolfsburg da nicht mehr so viel übrig geblieben. Ich glaube, seit dem DFB-Pokalsieg ging es da stetig nach unten. Das war ja auch unter Dieter Hecking. Und ja, mich würde es freuen, wenn Paderborn es schafft. Ich glaube aber nicht dran. Also jetzt mal unabhängig von der Ansetzung, selbst wenn das jetzt Hannover gewesen wäre, was ja zwischenzeitlich auch möglich gewesen wäre, wäre da, glaube ich, nichts passiert, weil die Statistik gibt ja immer dem Bundesligisten recht, ne? Also ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch weiterhin nicht, was ich von der Relegation halten soll. Du kannst eine noch so verkorkste Saison mit den 2 Spielen nochmal rausreißen. Und irgendwie hat der Zweitligist immer das Nachsehen. Holger.
Ich erinnere mich vor allem gerne an einen Pokalfinalisten Wolfsburg, den wir wunderbar 1995 abgeschossen haben mit 3-0. Also daran erinnere ich mich sehr gerne
Und
zurück.
ich war im Stadion.
In Berlin, ich auch.
Tja, das kenne ich leider schon nur noch von den Aufzeichnungen. Also wird es mal
Dito.
wieder Zeit, Borussia.
Auf
Ja.
jeden Fall.
Ansonsten, um das vielleicht nochmal abzuschließen. Zweite Liga, wir haben ja alle mitbekommen, Schalke ist Meister. Eine absolute Bereicherung für die Bundesliga. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Würde mich jetzt wundern, wenn da hier in der Runde jemand anderer Ansicht wäre. Aber eins würde mich mal interessieren. Jetzt haben wir in der zweiten Liga einen Zweitplatzierten, den, glaube ich, viele am Anfang der Saison so nicht auf dem Schirm hatten. Zum einen, weil der Trainer ging, zum anderen, weil dann im Laufe der Saison auch der Sportdirektor ging. Er war auch bei uns im Gespräch. Nils Ole Boog, Sportdirektor bei ja, der falschen Borussia mittlerweile. Zweiter in der zweiten Liga wurde Elversberg, die mit einem absolut geringfügigen Etat schon wieder eine Wahnsinnsleistung hingelegt haben. Wie blickt ihr auf Elversberg und wie blickt ihr auf, ja, auch die Tatsache, dass die nächstes Jahr ein direkter Konkurrent von uns sein werden? Andi.
Also ich habe Elversberg das letztes Jahr schon gegönnt. Da waren sie in der Relegation.
Last Minute gegen Heidenheim. Sienza war es, glaube ich, der da in der 93. oder so das Tor geschossen hat.
Ja, genau. Und ich fände es eigentlich ganz gut, dass wir da mal wieder einen aus dem Saarland haben, der in der ersten Liga spielt.
Ja, ich finde das auch gut, aber
Ja.
ich stelle mich mal wieder zurück. Da sage ich dann gleich noch ein paar Takte zu. Holger, wie blickst du auf Elversberg?
Leidenschaftslos. Also sie haben sich ja verdient, wenn du 2 Jahre in Folge so stark spielst, dann ist das einfach so. Man darf auch nicht vergessen, die haben ja noch ihren besten Spieler auch noch mal verloren in der Winterpause. Der ist doch dann nach Frankfurt gegangen, wenn ich mich nicht irre.
Genau.
Also das muss man sich mal vorstellen, ne? Also neuer Trainer Anfang der Saison, der Stürmer wird weggekauft, der Sportdirektor wird weggekauft und die steigen trotzdem auf. Also das ist mal eine Leistung, muss ich sagen. Es zeigt immer wieder, dass du, wenn du ein gutes Konzept hast, wenn du klar strukturiert arbeitest, dass du dann Chancen hast. Und das hindert ja auch immer die Traditionsvereine daran, so zu arbeiten, ne? Du hast immer Leute, die dann auch mitquatschen. Die Erwartungshaltung ist größer. Und das verhindert sehr oft auch so einen Erfolg, ne? Deswegen haben wir ja eigentlich jedes Jahr haben wir ja eine Überraschungsmannschaft, ne? Diesmal ist Elversberg, dann hatten wir Heidenheim davor, dann hatten wir im letzten Jahr, den hatten wir nicht alles in der ersten Liga. Ja, also das war öfters so, ja, dass so eine Überraschungsmannschaft dabei war, während dann so ein HSV irgendwie 7 oder 8 Jahre gebraucht hat. Ja, und andere Traditionsmannschaften immer noch in der zweiten Liga oder in der dritten Liga sind. Also da scheint das Arbeiten vielleicht auch ein bisschen einfacher zu sein bei diesen kleinen Clubs, ne, weil wahrscheinlich auch die Entscheidungswege kürzer sind, ne, und du ein einfaches Konzept durchsetzen kannst. Ne, also ja, scheint mir kein Zufall zu sein.
Ja, definitiv. Du hast natürlich von Younes Abdennoutallib gesprochen, der zu Frankfurt gewechselt ist.
Genau.
Was man nicht verwechseln oder nicht verwechseln, Quatsch, was man nicht vergessen darf, ist, es ist ja nicht nur der. Also in den letzten Jahren kam von denen auch Fisnik Aslani in die Bundesliga, TSG Hoffenheim.
Ja.
Und das Jahr zuvor Nick Woltemade, der jetzt auch einen ganz, ganz steilen Werdegang hingelegt hat. Also das ist schon Wahnsinn, mit welcher Philosophie dort gearbeitet wird in Elversberg und wie die das dann auch hinbekommen, diese Leistungsträger einfach nochmal zu ersetzen. Und da bin ich wirklich aus sportlicher Sicht echt drauf gespannt, wie das nächstes Jahr in der Bundesliga ausschauen wird. Ob die einfach so weitermachen, dass sie sagen, wir haben eh nichts zu verlieren. Ich habe jetzt auch schon mich mit ein paar Fans ausgetauscht, weil ist ja hier lokal alles nicht so weit weg von mir. Die gesagt haben, wir gehen da nächstes Jahr sang- und klanglos unter. Das glaube ich aber tatsächlich erst, wenn ich das Ganze sehe. Also, die haben wirklich nichts zu verlieren, das weiß man in dem Club auch. Und selbst wenn die da abgeschlagen als Tabellen-18 da wieder runtergehen, den Moment dieses Jahr, das haben sie sich meiner Meinung nach verdient. Simone, wie blickst du auf Elversberg?
Ja, wie blicke ich auf Elversberg? Ja, verdient haben sie das auf irgendeine Art und Weise, sportlich auf jeden Fall. Ob ich da Bock drauf habe, ist eine andere Frage. Also ich habe lieber volle Stadien gegen andere Vereine wie das, ja.
Aber voll wird
Man
es da
muss
auch
es an,
sein. Ja, ich wollte
man
gerade
muss die
sagen, also
Leistung.
Elversberg wird voll sein.
Man muss die Leistung anerkennen, ja, aber. Das war es dann, glaube ich, auch schon. Ja, man darf es nicht vergessen. Also ich vergleiche das schon irgendwie so mit Hoffenheim, weil da steht auch so ein riesen Pharmakonzern dahinter. Ne? Anders kriegst du so Vereine auch nicht aufgebaut. Ja, da sind nicht viele Köche, die da mitreden, wie so in so Traditionsvereinen, die es schon lange gibt. Da wird der Weg vorgegeben, der Weg wird bezahlt und ja, diesen Weg, den haben viele andere nicht. Und dann ist das für mich immer so. Ja, bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, da wird vieles gut gemacht, wird vieles richtig gemacht. Sie haben es sportlich verdient, also sind sie da. Ich gönne ihnen dieses Jahr und mehr wird es aber wahrscheinlich auch nicht werden. Und ja, aber ich werde dich ansprechen. Ich komme dann zum Grillen, Björn, wenn ich dann nach Elversberg fahre, ne?
Ja, gerne. Ich habe hier ein Gästezimmer frei. Also von daher könnt ihr eine Übernachtung dann einplanen. Aber ein Nachtrag. Das habe ich jetzt schon wahnsinnig oft gehört, Simone. Und ich verstehe das Argument. Also du sprichst von Hülo, die ja Sponsor sind bei Elversberg. Eins will ich all unseren Zuhörern da draußen mal sagen. Elversberg hat Und da kannst du sie mit keinem der Werksclubs vergleichen. Die haben 3,2 Millionen ausgegeben an Spielereinkäufen. 3,2 Millionen. Da lacht eine TSG, da lacht Bayer Leverkusen, da lacht Wolfsburg. Das muss mir erstmal ein anderer zeigen. Deren Konzept ist klar, die setzen wirklich auf die jungen Spieler. Die leihen sich gute Spieler mit Potenzial und geben sie dann wieder ab und kompensieren das irgendwie. Und das muss man einfach honorieren. Also ich finde das schon wahnsinnig verrückt. Und auch wenn ihr euch mal die Transfermärkte von denen mal anguckt, also das ist Wahnsinn. Da kannst du in der Bundesliga eigentlich nur drüber schmunzeln. Ich glaube, da hat manch Drittligist andere Transfermärkte, also das oder Marktwerte. Das ist absolut Wahnsinn.
Ja,
Und
das ist richtig. Sonst wären sie ja nicht aufgestiegen in dem Konzept. Also wird da vieles richtig gemacht und da habe ich auch den größten Respekt vor. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich wollte nur sagen, andere haben halt die Mittel dann nicht, die man gerne mal wieder sehen würde. Das wollte ich damit sagen, ne?
ja, aber wie willst
Aber
du das vergleichen? Also wenn du jetzt sagst, Hannover kommt beispielsweise nicht hoch, die könnten die Mittel auch theoretisch haben, ne, mit
ja,
Kind. Aber auch
verdient
wenn
ist
du sagst,
es.
dann Darmstadt oder Lautern, die haben die Mittel und kriegen es trotzdem nicht auf den Platz. Also von
Ja,
daher.
da wird vieles richtig gemacht und sie haben sich verdient, keine
Genau.
Frage.
Also
Ne?
ich denke jetzt nicht, dass die eine starke Saison hinlegen werden. Das sollte jetzt eben auch nicht falsch rüberkommen. Aber mich freut es einfach, dass sie es endlich mal wieder gepackt haben. Das ist auch so ein kleiner Seitenhieb an den großen FCS, der weiterhin da in der dritten Liga vor sich hin vegetiert und nicht weiß, was er da machen soll. Und ja, damit machen wir einen Haken an die zweite Liga, beziehungsweise noch nicht ganz, weil Holger, du hast gerade eben was angesprochen, was aus fußballerischer Sicht äußerst dramatisch ist, was wenige erwartet oder gedacht hätten. Andi, Fortuna Düsseldorf ist abgestiegen in die dritte Liga und wie sich da jetzt rausgestellt hat, gibt es wenig Verträge für die dritte Liga. Also die stehen vor einer riesen Herausforderung, einem riesigen Scherbenhaufen. Hättest du gedacht, dass das passiert? Und was denkst du, kann Düsseldorf sich davon so schnell erholen?
Also ich hätte es nicht gedacht, dass das passiert, weil da doch andere Vereine sind, wo ich eher gedacht, dass sie absteigen. Aber ich weiß auch, dass Daniel Thun da nicht so eine gute Arbeit gemacht hat. Deshalb haben sie ihn ja auch gefeuert. Ja, und jetzt haben die alle keine Verträge. Das heißt, die müssen jetzt eine neue Mannschaft zusammenbasteln. Das
Ja,
wird schon schwierig.
also für mich ist das ein Zeichen, dass wir wirklich immer alles verhindern müssen, abzusteigen. Also ich glaube, das muss immer, da muss wirklich die letzte Patrone irgendwie benutzt werden, bevor wir irgendwie absteigen, so, ne? Weil wenn du erstmal in der zweiten Liga bist, dann wieder hochzukommen und dann der Weg in die dritte, der ist halt auch nah. Also es ist ja nicht die einzige Mannschaft, die dann auch mal abgestiegen ist. Dann in die dritte Liga, ne? Also von Bundesligisten, bekannten
Bielefeld.
Bundesligisten zum Beispiel, ne? Osnabrück, sage ich mal, ne? Die ja auch immer eine gute Rolle gespielt haben in der zweiten Liga und so. Also, und ich sage mal, der Witz an der ganzen Geschichte, das muss man sich mal vorstellen. Also Preußen Münster entlässt den Trainer, den Ende, weil er, ja, also weil die nicht zufrieden sind mit seiner Arbeit und der Abstieg nahe ist, dann geht er zu Düsseldorf und steigt mit denen auch ab. Das heißt, dieser Trainer hat im Prinzip zwei Abstiege, ja, wie soll ich sagen, also verschuldet, also mitverschuldet, sagen wir es mal so. Also, das habe ich auch noch nie erlebt. Habt ihr sowas schon mal
Ja.
gehört?
Nee.
Nee.
Aber an der Stelle ganz treffend war dieses Zitat, das es dann gab nach der Übernahme: Nach dem Anfang folgt das Ende. Na, das ist, also so
Ja,
traurig das
diese
ist,
Wortspiele mit Anfang und
Markus
Ende und
Anfang, ja.
Doppelende sind wirklich wild, ne?
Ich glaube eher, weil du das sagst, es, Anis, ich glaube eher, das war ein Hauptgrund, weshalb die da unten reingerutscht. Die hätten einfach den Anfang nicht holen dürfen und der Tione hat so schlechte Arbeit auch nicht gemacht. Aber ist egal. Bevor jetzt alle denken, wir sind ein Elversberg und ein Fortuna Podcast geworden, glaube ich, haken wir langsam auch mal, ich sag mal, diese
Ja,
Nebenschauplätze vielleicht ein bisschen ab, ne?
machen wir den Schwenk nochmal rüber, aber du hast jetzt genau das gemacht, worauf ich so ein bisschen abzielen wollte. Also du hast jetzt wieder gesehen, wie schnell das gehen kann, dass es in die ganz falsche Richtung geht. Und um dann wieder ja, vor unserer eigenen Tür zu kehren, wir hatten halt das große Glück, und das war nicht selbstverständlich in dem Spiel, dass wir zu Hause gegen Pauli gewonnen haben. 2 zu 0 und der Dosenöffner war dieser Freistoß von Stöger. Wo du sagst, wenn wir dieses Spiel nicht gewonnen hätten, mit dem Ausblick, dann auswärts gegen Köln nochmal zu spielen und dann gegen Heidenheim. Also das hätte richtig in die Hose gehen können und da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Jetzt am Ende des Tages mit 38 Punkten stehen wir gut überm Strich und genau, machen einen Haken an die Saison und ja, greifen jetzt ein Thema auf, Simone, und da würde ich dann direkt wieder zu dir überleiten wollen, das du eben selbst schon angesprochen hattest. Denn wir kommen zu unserem Schauplatz der Woche und den darfst du heute selbst anmoderieren.
Oh, ja, Schauplatz der Woche ist für mich ganz klar, der Kapitän ist wieder da. Tim ist wieder da. Es war im Stadion absoluter Gänsehautmoment, fand ich. Also, wie er die Binde von Nico dann bekommen hat, da, also, ja, da war doch schon ein bisschen so ein kleines Tränchen im Auge und irgendwie war das so diese Erleichterung. Irgendwie war es auch irgendwie eine Erleichterung. Ich kann gar nicht beschreiben, warum, weil es waren nur noch ein paar Minuten. Aber irgendwie war es dann wirklich so, ja, er ist der Hoffnungsträger für die nächste Saison. Wir hoffen, dass er dann verletzungsfrei bleibt und uns wieder in andere Gefilde führen kann. Er ist halt, ja, er ist zu uns gekommen und war sofort präsent. Er hat alle mitgerissen. Er war sofort ein Spieler, der, ja, präsent war. Und ja, es war schön, dass er die Minuten noch bekommen hat und es war absolut, wie gesagt, Gänsehautmoment. Oder Björn?
Ja, definitiv. Also in Block 15 war es nicht großartig anders als in Block 16. Da war es auch sehr laut, als er eingewechselt wurde. Und auch da waren die Emotionen ähnlich gewesen. Also ein Wahnsinnsmoment. Ich meine, wir haben natürlich alle gewusst, dass der Moment dann kommen wird, als klar war, der steht im Kader. Wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen. Für ein paar Minuten wird es reichen. Und ja, das macht natürlich auf jeden Fall Mut. Und das in Kombination jetzt eben mit Bolin und Moya und Sander auf der 6. Also da war schon viel Gutes zu sehen und das gibt natürlich Hoffnung für die neue Saison. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was in der Sommerpause passiert, weil wichtig wird jetzt ja auch sein, dass die Sommerpause eben gut überstanden wird. Und da gibt es ja noch ein anderes Thema, nämlich das Thema WM-Teilnahme. Aber da werden wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drüber quatschen. Holger, wie war es denn am Fernsehen? Ist es da ähnlich rübergekommen, dass das Stadion quasi diesen Moment lang ersehnt hat?
Ja, natürlich nicht so, wie ihr das erlebt habt. Also nichts ersetzt einen Stadionbesuch. Diese Emotionen und diese Lautstärke kriegst du am Fernseher natürlich nicht mit, aber es war mir natürlich auch klar, und dass das jetzt ein besonderer Moment ist. Und vor allem, also man muss ja auch sagen, das war ja so ein bisschen wie die Kirsche auf der Torte. Also wenn man sich überlegt, 1-0 macht Bolin, ne, was auch schon mal super ist, wo man sich darüber freut. 2-0 macht Tabakovic, wo man sich auch freut, dass er jetzt 13 Buden gemacht hat. Ne, dann dieses Traumtor von Kevin Dieks zum 3-0, wo, ne, also was auch wirklich so aus dem Fuß gelenkt in den Winkel eingeschlagen hat. Dann wird Kleindienst eingewechselt, wo man schon wirklich Gänsehaut gekriegt hat. Und da macht Hacking nochmal so ein Weltklasse-Tor zum 4-0. Also mehr Emotionen, weiß ich gar nicht, gab es diese Saison kaum, ne, oder? Also vielleicht gegen Dortmund nochmal das späte Tor und wie gesagt gegen Köln, ne? Aber irgendwie hatte man dann schon am Ende des Spiels auch so ein Grinsen im Gesicht. Und das haben wir uns, glaube ich, auch wirklich alle verdient nach der Saison. Und daher, ich freue mich total für Kleindienst. Man merkt einfach, der Typ hat einfach auch Ausstrahlung. Also, ne, hat ja auch nicht jeder, nicht jeder Spieler, nicht jeder Mensch hat so eine Ausstrahlung. Ne? Und wenn ich ihn sehe, wie er auf dem Platz gelaufen ist und was für ein Grinsen er hatte und bei Hacking direkt, als er das Tor gemacht hat, ihn angesprungen hat und so, oder besser, beziehungsweise ihn quasi so hochgehoben hat. Also ja, das war schon großartig, muss ich sagen.
Das stimmt. Andi, denkst du, Kleindienst wird jetzt wirklich zur WM fahren? Oder denkst du, das ist mehr Traum als Realität?
Ich glaube, das ist eher Traum als Realität. Ich glaube nicht, dass Nagelsmann ihn mitnimmt.
Heißt ja nicht Manuel Neuer.
Ja, wäre eine
Glaube ich tatsächlich
Katastrophe.
auch nicht dran. Also, ja, aber das ist auch wieder ein Kapitel für sich, ne? Also die
Ja.
Torwartfrage, die lassen wir mal komplett außen vor. Ich glaube, auch da sind wir uns alle wieder einig. Da führt eigentlich kein Weg an unserem Keeper dran vorbei. Aber
Richtig.
irgendwie gibt es diese Ausfahrt dann beim DFB offensichtlich ja doch.
Die Gesänge gab es auch, Moritz zur WM übrigens,
Ja,
ne? Ja,
genau.
ja. Ja.
Genau, ja.
Ja.
Und dann vielleicht ein kurzer Schwenk nochmal in der chronologischen Reihenfolge auf vor dem Anstoß zurück. Es gab eine Reihe an Verabschiedungen und ja, werdet ihr alle wissen, der Vertrag von Marvin Friedrich läuft aus. Das heißt, zum 1.7. wird der entweder ohne gültigen Vertrag sein oder irgendwo anders unterschrieben haben. Rocco Reitz wird zu den Dosen wechseln. An der Stelle natürlich noch gute Besserung an Rocco Reitz, der laut Borussia ja im Krankenhaus liegt. Also da wünschen wir natürlich nur das Beste. Ja, wir haben eine Reihe von Leihenden mit Sako, der zurück nach Leverkusen kehrt, mit Kota Takay, der nach Tottenham zurückkehren wird, mit Yannick Engelhardt, der zurück nach Como kehren wird und Haris Tabakovic, der eben zur TSG zurückkehren wird. Ja, werden uns insgesamt 6 Spieler verlassen. Das ist schon ein ordentliches Brett, wenn man das einfach mal wirken lässt. Also zumindest mal, ja, sagen wir mal, 3 von den Spielern, die haben ja schon eine große Rolle gespielt in der aktuellen Saison. Und ja, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, Haris Tabakovic, für den Einsatz, für all die Saisontore, für all die Scorer, die er beigesteuert hat. Ich hatte es eben schon mal gesagt, ich glaube, die wenigsten von uns haben das am Anfang der Saison kommen sehen. Und ja, an der Stelle auf jeden Fall auch gute Besserung, denn das war vielleicht so der einzige Wermutstropfen. Holger, du hast gerade eben von ja, ganz viel positiven Erlebnissen gesprochen in diesem Spiel, aber dass Haris Tabakovic sich da verletzt und dann auch schwerwiegender verletzt, das hätte ihm natürlich keiner gewünscht. Die WM, ja, ist gerade in so einem Schwebezustand, könnte man sagen. Es gab tatsächlich einen Knochenbruch, also von daher schwierig, das zu behandeln. Was man jetzt heute gehört hat, ist die Entscheidung auf eine konservative Behandlung ausgefallen. Das heißt, der wird jetzt erstmal in den nächsten beiden Wochen den Spezialschuh tragen und wird dann mit zur WM fahren. Das waren zumindest mal seine Worte, in der Hoffnung, dass er dann hinten raus eben noch eine Rolle spielen kann. Und ja, wir alle sagen Dankeschön und wünschen natürlich gute Besserung. Und wenn es dann heißt, WM beginnt für uns bei Borussia die Sommerpause. Und in der Sommerpause wird ja dann doch auch einiges passieren müssen. Denn auch jetzt, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, müssen wir wieder die Trainerfrage stellen. Und da, Andi, würde ich mal gern mit deiner Meinung beginnen. Du bist ja selbst Trainer. Jetzt haben wir in den letzten Wochen wirklich ein Auf und Ab gesehen mit Eugen Polanski, mit einem wahnsinnig starken Auftritt gegen Dortmund und Hoffenheim, mit wieder einem desolaten Auftritt in Augsburg. Wie blickst du auf den Trainer? Denkst du, die guten Ergebnisse in den Heimspielen, die spielen ja nochmal eine Rolle oder ist das für dich ein abgeschlossenes Kapitel?
Also für mich würde also ich würde ihm noch eine Chance geben jetzt. Also ich finde es jetzt nicht so negativ, weil er ja auch seinen Kader nicht selbst zusammengetragen hat und die ganzen strukturellen Schwierigkeiten, die Seoane hinterlassen hat, musste er erstmal aufarbeiten. So, und ich glaube, dass wenn er die Saisonvorbereitung mitmacht, dass das ganz gut werden würde.
An
Also
der
ich bin
Stelle nur ein kurzer
pro Eugen.
Einwand.
Ja.
Okay, danke dir. Wenn du von Seoane sprichst, müssen wir natürlich auch wieder über Virkus reden. Also
Ja.
die beiden haben damals diese Ära in Anführungszeichen geprägt, die jetzt vorbei ist. Und ja, das darf man an der Stelle einfach nicht vergessen. Holger, wie blickst du auf die Personalie?
Ja, ich bin auch ein bisschen ratlos. Wir haben ihn auch öfters kritisiert hier. Wenn man jetzt sieht, wie die reine Bilanz aussieht, dann ist sie nicht so dolle, aber er hat im Prinzip die Aufgabe erfüllt, die ihm gestellt worden ist. Wir sind vorher gerettet gewesen. Im Nachhinein haben wir auch ordentlich Punkte gesammelt. Wir sind relativ weit weg von den 29 Punkten, die dann zum Abstieg oder zur Relegation führen werden. Ich weiß halt nicht, ne, wie kompetent er ist. Also, ne, wie er mit der Mannschaft arbeitet, wie er die motiviert. Also wir müssen definitiv, und das sagen wir ja auch seit Jahren, wir müssen an das Thema Kondition ran, Widerstandsfähigkeit, Mentalität, ne, all diese Dinge, die kannst du natürlich auch durch Spieler dazu holen, aber ne, ich sag mal, so eine Vorbereitung, ne, da müssen die alle richtig Gas geben und schwitzen. Und das hatten wir seit Jahren nicht mehr. Also seit Jahren sind wir da unten mit den schlechtesten Laufleistungen, und so kann es irgendwie nicht weitergehen. Und ich frage mich halt, sieht er das auch so? Braucht er vielleicht auch nochmal eine Person an seiner Seite, die ihm helfen kann? Aber am Ende ist er der Cheftrainer und er muss es dann auch selber auf die Kette kriegen. Das Einzige, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, ist, dass die Namen, die jetzt gerade so kolportiert werden, dass wirklich die Trainer sind, über die nachgedacht wird. So. Also mir ist das sind immer so die gleichen Namen. Ne? Also irgendwo ist einer frei, dann wird er direkt mit Gladbach in Verbindung gebracht. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Also, ja, ich beneide da Rufen Schröder nicht. Das muss natürlich jetzt sitzen. Oder Simone?
Ja, es ist schwierig. Aber ich hatte mich ja schon festgelegt und ich stehe weiter dazu. Ich finde es schwierig, mit so einem angeschossenen Trainer in die neue Saison zu gehen. Hat man letztes Jahr schon, hat auch nicht funktioniert. Ich sehe ihn da noch nicht. Ich glaube, für das, was wir brauchen, ist er halt noch zu unerfahren. Ne? Ich hätte es ihm wirklich gewünscht, aber ich glaube, es reicht noch nicht. Es reicht nicht für das, was wir brauchen. Das hat man, wenn man die Spiele jetzt von Dortmund und Hoffenheim jetzt mal weglässt. Ja, guck dir die Spiele an. Wir haben, oder ich zumindest, habe oft das Ingame-Coaching kritisiert. Es wurde nicht gut umgestellt. Die Taktik war der null variabel, da große Veränderungen herbeizuführen. Die Auswechslungen waren teilweise echt katastrophal. Da sind so viele Punkte, wo ich sage, ja, ich hätte es ihm gewünscht, dass er es hinkriegt. Und ich glaube auch nicht, dass er es jetzt, wenn du ihm da ein paar neue Spieler draufpackst, dazupackst, dass er das coachen wird vernünftig. Was werden wir kaufen? Wir werden wieder Zweitligaspieler kaufen. Wir werden Herold kaufen. Wir werden wahrscheinlich Leopold kaufen. Das ist ja quasi nur eins Ersatz. Du wirst den Kader qualitativ nicht jetzt um 50% erhöhen, die Qualität. Das müssen wir ja ganz klar sagen. Die Qualität wird ähnlich sein wie diese Saison, ja? Und wie die dann funktioniert, sieht anders aus. Du weißt nicht, klar, du hast einen Kleindienst, du hast einen Hack, die dann hoffentlich verletzungsfrei bleiben, aber das weißt du halt nicht, ne? Und für mich sind da zu viele Fragezeichen und zu wenig Erfahrung, um das gut zu managen. Ich mag mich täuschen, aber mein Gefühl sagt eher, nee, ist es nicht. Björn, was sagt dein Gefühl so?
Ja, schwierig. Also ich stehe auch zwischen den Stühlen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Also mir hat jetzt der Auftritt gegen die TSG wieder sehr gut gefallen. Es ist vor allem das passiert, was wir alle gefordert haben. Honorar war mal auf der Bank. Wir haben die Viererkette gesehen. Ich glaube schon, dass Polanski mit anderem Spielerpersonal anders agieren würde. Also wir haben ein großes Problem auf den Außenverteidigern gehabt. Da werden wir gleich auch noch mal kurz drauf eingehen. Das ist für mich der Grund, warum wir so auf die Dreierkette gesehen haben, weil das Zentrum einfach deutlich besser besetzt war. Wir alle haben das gefordert, dass wir unbedingt einen Backup für Skelly benötigen, dass wir nach dem Abgang von Netz einen Konkurrenzkampf auf Ulrichs Seite brauchen. Da kam keine Verstärkung, stattdessen wurde sich auf diesen polyvalenten Spielern ausgeruht, also Dix und Kastrop, die das mit übernehmen können. Also das ist für mich mal die Begründung, warum wir so oft eben die Dreierkette dann gesehen haben. Ich kann mir vorstellen, wenn da was passiert, und mit Herold gibt es ja wirklich ein ganz konkretes Gerücht, dass wir dann wieder zur Viererkette hinkommen. Dann bleibt natürlich noch die Skelly-Seite. Das bliebe dann eben abzuwarten, wie es da weitergeht. Auch nach der WM ist Skelly ja ein Kandidat, der uns vielleicht noch verlassen wird. Also dann bräuchtest du da so gesehen sogar nochmal zwei Spieler. Ja, müssen wir aber drauf blicken. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Also ich kann euch nicht sagen, ob ich jetzt pro oder contra Polanski bin. Ich fände es fair, wenn er noch eine Chance bekommt. Wenn man jetzt sagt, man geht in die neue Saison und er darf diesen Umbruch mit begleiten. Was nicht passieren darf, ist, dass wir dann ein Spiegelbild von der aktuellen Saison sehen, dass du sagst, du gehst mit Polanski in die Saison und dann nach 4 oder 5 Spieltagen musst du wieder die Reißleine ziehen und dann hast du einen Trainer, der die Mannschaft mitgeplant hat, der dann nicht mehr da ist und es kommt ein neuer Trainer, der das übernehmen muss. Also. Das, finde ich, ist für Schröder eine Entscheidung, die er vorab treffen soll oder muss. Es war jetzt ja zu hören, dass wir angeblich diese Woche eine Entscheidung bei Borussia festlegen wollen, wie die Reise weitergeht. Ich bin sehr gespannt drauf, da glaube ich persönlich nicht dran. Also, dass wir da so zeitnah was hören. Allerdings hat man das aus den internen Kreisen, also sprich von Schröder selbst und auch von der RP gehört, dass diese Woche schon was verkündet werden soll. Das bleibt für mich sehr, sehr spannend. Und ja, ich weiß nicht. Also ich selbst kann mich daran erinnern, als Eugen installiert wurde, bei dem Spiel gegen Leverkusen, als ich sagte, das ist viel zu früh, der Wetter verbrannt, gegen so einen starken Gegner, wo wir das irgendwie hinbekommen haben mit der Ecke Charles Hermann, das 1-1 zu erzielen. Und ja, ich weiß es nicht. Ja, Andi hat das eben auch gesagt. Das Ziel wurde erreicht, wir haben die Klasse gehalten, das wurde ausgerufen. Also von daher, wenn wir ihn daran messen, muss er in die neue Saison gehen. Ob mir das jetzt gefällt mit den Eindrücken, die wir selbst gesehen haben, ich habe keine Ahnung. Und ich war selten so ratlos, wie ich es jetzt gerade bin. Also selbst unter anderen Trainern vorher, Adi Hütter oder ja, Holger, du sagtest eben Widerstandsfähigkeit, da musste ich direkt an die oft zitierte Resilienz von Farke denken. Und
Ja.
der Farke, da hatte ich eine klare Meinung zu den Trainern, die habe ich jetzt tatsächlich aktuell nicht.
Ja, und die Frage ist ja auch, wer ist denn da? Also wen hat man als Alternative? Also es muss ja eine Person sein, wo man wirklich sicher ist, dass die Mannschaft besser macht und dass die dafür verantwortlich ist, dass wir besser dastehen. Und das ist, glaube ich, mittlerweile ein Regal zu hoch für uns. Also so ein Adi Hütter, den würden wir doch mit Kusshand nochmal nehmen. Der wird doch nicht nochmal zu Gladbach, der wird doch nicht nochmal zu Gladbach gehen. Und sämtliche Trainer, sag ich mal, die mal, ne, vom Standing her ein bisschen höher waren, die gehen auch einfach nicht mehr zu uns, muss man einfach sagen, weil wir eine graue Maus sind, weil wir diese Platzierungen 10., 10., 12. in den letzten Jahren immer hatten. Und dementsprechend ist natürlich auch die Frage, was habe ich überhaupt für eine Alternative an der Stelle? Und wenn die nicht da ist, dann ist das natürlich auch ein Pro für Polanski.
Ja, definitiv. Ein Aspekt, den ich an der Stelle ganz gern aufgreifen würde, sind aktuelle Transfers, die getätigt werden. Ohne da jetzt viel zu viel über ja, unseren Rivalen sprechen zu wollen, aber auch das werden ja viele von uns mitbekommen haben. Erik Martel verlässt den ersten FC Köln. Und wo wechselt er hin? Der wechselt nach Mainz. Ablösefrei. Wo du sagst, was ist denn das für ein Wechsel? Aber Mainz macht vieles richtig. Also. Die werden attraktiver. Wir können nach Freiburg blicken, die uns schon vor Jahren diesbezüglich den Rang abgelaufen haben. Die spielen jetzt Euroleague-Finale. Die sind unfassbar attraktiv geworden. Und das sind genau die Vereine, die wir vor einigen Jahren noch waren, bevor das alles in die Binsen ging. Und das müssen wir uns jetzt erst nochmal erarbeiten, dass wir dieses Standing bekommen. Wir werden immer noch ein gewisses Standing haben, definitiv. Also ich kann mir vorstellen, Simone hat die Personalie gerade eben schon angesprochen, Enzo Leopold, Kapitän von Hannover, ablösefrei, will ich gleich auch noch mal kurz mit euch drüber sprechen. Ich denke, für solche Spieler sind wir interessant, weil wir denen wirklich diese Perspektive geben können. Großer Verein, wir können uns entwickeln, wir können euch entwickeln. Es gibt diese Perspektive, dass es nach oben gehen kann. Aber viel mehr ist es aktuell nicht. Und da bin ich voll und ganz bei dir, Holger. Ich glaube, das stärkt dann auch tatsächlich in dem Moment eine Personalie Eugen Polanski. Simone, wie siehst du das Thema?
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, das, was da am Kader dazukommen wird, und das wird viel Bastelei auf vielen Positionen.
Ja, und unabhängig von der
Schwierig.
Kaderqualität, also wenn wir jetzt einfach mal sagen,
Für
so
sowas.
vorangekündigte Spieler wie Honorat, der vielleicht gehen wird, wirst du ja qualitativ keinen 1-zu-1-Ersatz finden. Aber ist der Fokus da nicht vielleicht eher auf Mentalität und Kampf ausgerichtet, dass du sagst dann, keine Ahnung, mit den jungen Spielern, mit Moya und mit Bolin hast du die Technik und dann holst du dir irgendwie noch wirklich so einen Drecksack, so wie Rani Khedira, der vielleicht auch mal neben Tim Kleindienst ein Lautsprecher auf dem Platz sein kann. Muss das dann vielleicht jetzt nicht gerade der Anspruch sein, dass du nicht sagst, du kommst über Qualität, sondern stattdessen über Mentalität.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das ist vielleicht eine Einstellung für die zweite Liga, aber nicht für die erste. Also für die erste ist da zu wenig. Ne? Da müssen schon technisch versierte Spieler dazukommen. Aber es ist auch halt die Mischung macht. Die Mischung macht es einfach und die war bei uns schlecht. Die Mischung war schlecht, ne? Oder sie wurde nicht gut kombiniert. Wir haben eigentlich auch die Mischung, aber sie wurde halt nicht gut kombiniert, meiner Meinung nach. Du hast da erfahrene Spieler, du hast junge Spieler, du hast schnelle Spieler, du hast, wie Polanski gesagt, du hast Arschlöcher dabei, du hast welche, die dazwischen hauen können, wie in Castrop zum Beispiel und Dix, ja. Du hast sie zwar, aber die Ausgewogenheit wurde da halt nicht gefunden. Die wurde nicht gefunden, meiner Meinung nach. Ne? Und dass es sie gibt, haben wir jetzt zum Beispiel im letzten Spiel gesehen, ne? Dass du sie finden kannst. Mit den beiden jungen Wilden vorne, mit mehr Geschwindigkeit, mit Sander als Sechser, mit Dix da hinten. Und ja, und vorne hast du wieder wirklich eine Offensive, die auch mal trifft. Und ja, wenn du die Mischung findest, dann wird es halt gut. Aber nur über Kampf wirst du das in der ersten Liga nicht überleben, glaube ich.
Ja, ich sag ja nicht ausschließlich, aber ich sag, ich glaube, so ein Franck Honorat, der ohne Wenn und Aber ein richtig guter Kicker ist, den könntest du mit dem aktuellen Kader schon ersetzen, wenn du sagst, du kriegst dafür einen Mentalitätsspieler und du hältst, keine Ahnung, irgendwen anders da vorne drin. Ein
Ja, weil die
Gumo kommt aus.
Einstellung nicht stimmt, ne?
Genau,
Weil die
genau.
Einstellung einfach nicht gestimmt hat.
Aber was
Da,
bringt dir
von
jetzt
der Seite
ein
ja, von
technisch
der
guter
Seite auf
Spieler?
jeden Fall, ne?
Was bringt dir ein guter Spieler, wenn er das nicht auf den Platz bringt? Also wenn er halt sagt, ja, dann. Ich liebäugel schon mit der Sonne und international, ach, ist das schön, dann bin ich halt bald weg. Also das darf ja nicht der Anspruch sein, ne? Und von daher denke ich, du kannst es schon irgendwie kompensieren und man darf an der Stelle, und da würde ich dann ganz gerne auch langsam zum Ende kommen, man darf an der Stelle natürlich nicht vergessen, wie viel Pech wir hatten, dass mit Hacky und mit Kleindienst zwei essentielle Spieler in der Offensive ausgefallen sind. Und mit Ngumu, genauso ein Ansatzspieler, wo du sagst, der kommt eher über das Tempo, ebenfalls verletzt war. Also, du hast ja quasi von deinem Stammpersonal drei Offensive gehabt, die komplett gefehlt haben. Und ja, da wird einfach die Frage sein, wer findet sich nächstes Jahr bzw. nächste Saison noch in unserem Kader? Und wie sind die dann auch formtechnisch drauf? Hatten die eine gute Vorbereitung oder nicht? Was wir aber schon wissen, wer sich im nächsten Jahr auf jeden Fall in unserem Kader befinden wird, ist unser erster Neuzugang. Unser erster Neuzugang gewechselt vom 1. FC Saarbrücken zu dem 1. FSV Mainz 05. Dort als ja, Ersatzkeeper eingesetzt, hat jetzt den verletzten Torhüter, wie hieß er, Zentner, ersetzt und hat eine überragende Saison gespielt. Wechselt ablösefrei zu uns und wird meiner Meinung nach definitiv dann damit die Nummer 2 im Torhüter-Ranking bei Borussia werden, weil ich persönlich ganz stark davon ausgehe, dass Jonas Omlin noch verkauft wird, der ja von Leverkusen zurückkehren wird. Und ja, ich jetzt auch zumindest mal aktuell damit plane, dass Nicolas nächstes Jahr noch bei uns ist und die Nummer 1 tragen wird. Aber Holger, wie blickst du denn auf unsere Position mit dem Torhüter? Also jetzt gar nicht mal so qualitativ betrachtet, sondern eher mit Blick auf die Hierarchie, weil eigentlich mit diesem Wechsel sind wir ja überbesetzt. Also selbst wenn wir Omlin streichen, wenn wir sagen, der wird verkauft, dann haben wir immer noch mit Nicolas, mit Cardoso, mit Olschowski, der ja von der Leihe zurückgeholt wurde, und mit Sippi drei weitere Torhüter, die ja auch einen gewissen Anspruch anmelden werden.
Ja, das ist ja ein klares Zeichen an die anderen Torhüter. Das Ranking hat sich geändert. Wir haben mit Nicolas eine klare 1, wir haben jetzt mit Batz eine klare 2. Das heißt ganz klar, Olschowski und Omlin werden gehen. Das ist ein Zeichen von Schröder. Und dann haben wir noch Cardoso dahinter. Ob er jetzt den dritten dann macht oder ob er nochmal woanders spielt oder vielleicht ausgeliehen wird, ne? Aber erstmal ist das ja die Position, wo wir eigentlich die meiste Ruhe drin haben, die meisten Möglichkeiten, also wo wir uns eigentlich am wenigsten Gedanken machen. Wir haben im Nachwuchs haben wir auch noch zwei, die wir in Ruhe aufbauen können. Also da mache ich mir am wenigsten Sorge. Ne? Solange wir jetzt auch Olchowski da vor allem Omlin auf Verkauf bekommen, ist alles gut, oder Simone?
Ja, ich habe mich ja lange gefragt, warum kommt denn jetzt der Bart zu uns, wenn wir da, wir hatten ja eigentlich keinen Bedarf, ne? Wir hatten ja so, wenn du so siehst, keinen Bedarf. Und dann hieß auf einmal, ja, es könnte sein, wenn ein sehr, sehr gutes Angebot kommt für Moritz Nikolas, dass du dann jemanden hast in der Hinterhand. Also ist natürlich die Frage, ne? Ist er dann, Daniel Bart, dann die Nummer 1 und Olschowski dann dahinter die 2? Oder bleibt Moritz und ist er dann die Nummer 2 und Olschowski geht. Also ein anderes Szenario gibt es ja eigentlich nicht. Von Omlin gehen wir mal ganz klar aus, dass er weg ist, oder Björn?
Jo, sehe ich auch so, weil Watz wechselt er ja von Mainz weg, weil ihm da die Perspektive fehlt, weil jetzt eben die Nummer 1 wieder zurückkehren wird. Das unterstreicht das, was du gerade gesagt hast, Simone. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn Nicolas wechselt, dass Watz sogar zur 1 wird, dass das der Grund dafür war, warum der verpflichtet wurde oder warum du den überzeugen konntest, eben mit diesem Wechsel. Machen wir uns nichts vor, wir sind auf Transfereinnahmen angewiesen und es würde mich nicht wundern, wenn da jetzt irgendein Verein aus England beispielsweise anklopft, wenn man dann sagt, Nicolas, ja, wechselt dann tatsächlich und wir reden dann wieder über eine andere Hierarchie auf einmal. Aber ja, von Batz weg zu einer anderen Personalie. Und ja, wir haben jetzt schon zweimal drüber gesprochen, Enzo Leopold, Kapitän von Hannover 96, die den Aufstieg, man muss es leider so sagen, vergeigt haben. Ein Spieler, der ablösefrei wäre, der sich im Zentrum wiederfindet, egal ob auf der 8 oder auf der 6, hat gelegentlich in Summe dreimal auch schon in der Innenverteidigung gespielt. Also auch wieder einer von diesen Spielern der Kategorie Polyvalent. Wäre doch eigentlich jetzt ein Spieler, Holger, der genau bei uns ins Beuteschema passt, oder?
Ja,
Ablösefrei, Dauerbrenner bei Hannover, also der hat alle Spiele gemacht. Und Kapitän, also auch Leitfigur, das wäre so ein Transfer im Kaliber Sander seiner Zeit, oder?
genau, habe ich auch direkt dran gedacht. Eine Doublette von Sander war ja auch Kapitän in Kiel, ist ja auch so polyvalent, spielt die ähnlichen Positionen wie er. Also ein typischer, es könnte auch ein Wirkustransfer sein, ne? Oder wenn wir ehrlich sind. Also genau, es ist wie Sander und wird uns mit Sicherheit weiterbringen, inwieweit das jetzt eine Qualitätssteigerung ist, dann auch als Rocco Reitzersatz, kann ich nicht sagen. Ich habe mir ehrlich gesagt von Sander auch ein bisschen mehr erhofft. Der ist ganz solide und er macht das ganz gut, aber vielleicht braucht er auch noch ein bisschen Zeit in der ersten Liga, aber er ist jetzt auch nicht so die Mega-Verstärkung, ne? Ich dachte schon so als Kapitän, er geht voran und ne, jetzt muss man bei Leopold mal gucken von den Werten her oder von der Statistik her, ist das ähnlich und ja, ist okay. Wir schauen mal, was passiert.
Statistisch glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, irgendwie der achtbeste Zweikämpfer in der zweiten Liga gewesen. Also schon oberes Regal in der zweiten Liga. Ne? Wenn nur sieben vor dir stehen, dann sind das nicht mehr so viele. Ich sehe Sander aber ganz klar auf der Sechserposition in der neuen Saison und dann bleibt halt wieder die Systemfrage, was spielen wir? Spielen wir einen Sechser, spielen wir zwei Sechser? Das ist dann wieder eine klare System- und Trainerfrage. Ich sehe da aber tatsächlich sehr viel Handlungsspielraum oder Bedarf vielmehr, weil wir haben jetzt ja aktuell wirklich das Problem, dass mit Rocco Reitz und mit Yannick Engelhardt eigentlich zwei gesetzte Spieler im Zentrum uns verlassen werden. Das heißt, wir wissen, und das haben wir jetzt am Wochenende schon gesehen, Sander wird eins nach vorne rutschen, wird aus der Innenverteidigung auf die 6 oder vielleicht auch auf die 8 rutschen. Du hast dann aber eben zwei Plätze, die frei werden. Wir haben in den letzten Wochen, beginnend mit dem Spiel gegen Dortmund, was glaube ich, dann Stöger auch wieder auf der 8 gesehen, was er da sehr gut gemacht hat, was er jetzt auch gegen Hoffenheim gut gemacht hat, fand ich. Und da sehe ich dann eigentlich auch ganz klar Jens Castrop. Aber du brauchst halt dieses Backup, wo du sagst, was passiert denn, wenn der jetzt in der Innenverteidigung irgendwas passiert? Wenn da irgendeiner gelb gesperrt ist, oder im schlimmsten Fall, siehe Haki Kleindienst, ein Gumu, einer einfach mal längere Zeit ausfällt, dann haben wir nämlich aktuell einen richtig dünnen Kader in der Innenverteidigung, weil mit Kevin Dix, mit Kiarodia und mit Elvedi haben wir dann nur noch drei nominelle Innenverteidiger. Das heißt, dann wird Sander wahrscheinlich wieder zurückkehren müssen. Und da sehe ich tatsächlich Handlungsspielraum. Also sowohl auf der 6 als auch auf der Innenverteidigung müssen wir unbedingt noch jemanden verpflichten, der da als Backup fungieren kann. Und ja, über Skelly haben wir eben auch schon kurz gesprochen. Wer weiß, wo da die Reise hingeht mit der WM. Vielleicht gibt er noch mal ein Bewerbungsschreiben ab. Also Skelly, der ja wirklich, so ehrlich muss man sein, in den letzten 4 bis 6 Wochen besser spielt als die Saison bis dahin. Und trotzdem hat er kein Backup. Also im schlimmsten Fall, wenn Skelly wechselt, stehen wir ohne Rechtsverteidiger da und dann will ich bitte nicht Kevin Dix dort sehen und ich will auch bitte nicht Jens Castrop dort sehen, weil die Spieler, die werden dort einfach nur verbrannt und die brauchen wir ganz woanders. Oder Simone?
Ja, auf jeden Fall. Wir werden auf der rechten Seite ein Problem kriegen. Und ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass Skelly weg sein wird nach der WM. Wir haben aber auch bei den Bei unseren Amas und bei den jüngeren Youngsters ist da nichts bei, wo ich sagen würde, den könntest du jetzt gut und schnell da hochziehen.
Korb hat
Alles, was
leider
wir da haben,
aufgehört.
ne? Alles, was wir da haben, ist eher Mittelfeld und Offensive, aber in der Defensive sehe ich da keinen bisher so. Von daher ist das schon eine große Baustelle da auf der Seite, auf jeden Fall.
Definitiv. Also es gibt ja weiterhin noch dieses Gerücht um Bulut, der jetzt aktuell bei Fenerbahce, nee, Beşiktaş spielt,
Ja.
der vorher bei Schalke war, der war damals ja schon bei uns im Gespräch. Also das wäre vielleicht noch ein junger Spieler, der da als Backup fungieren könnte oder auch als neuer gesetzter Rechtsverteidiger fungieren könnte. Aber selbst dann brauchst du ja immer noch den Backup-Spieler. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun für Ruben Schröder. Und ja, es werden definitiv spannende Wochen und spannende Monate dann werden. Ende August geht die nächste Bundesliga-Saison wieder los. Vorher ist, wie gesagt, WM. Und ich bin echt gespannt. Aber was uns jetzt natürlich allen unter den Nägeln brennt, ist die Frage von gerade eben, wer macht's denn nun? Wie geht's denn weiter auf der Trainerposition? Und ja, da werden wir euch alle natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn es da eine offizielle Verkündung von Borussia gibt, wie es da eben weitergeht mit dem Trainer. Weil das quasi ja den Weg ebnet. Ich glaube, das kann man schon so ehrlich und so deutlich sagen. Und dann warten wir einfach mal ab, wie diese Entscheidung ausfallen wird und ja, blicken dann weiter nach vorne. Am Donnerstag soll dann, glaube ich, auch noch der DFB-Kader offiziell verkündet werden, also wen wir dann für Deutschland bei der WM sehen werden. Auch das ist ja dann aus unserer Sicht zumindest mal auf ein paar Positionen noch spannend zu betrachten. Und ja, bis dahin würde ich sagen, haben wir wirklich einen gelungenen Saisonabschluss gesehen. Allen Zuhörern da draußen, genießt die Zeit, genießt die Bundesliga-freie Zeit, beziehungsweise es gibt ja, wie angesprochen, noch die beiden Relegationsspiele. Und ja, dann warten wir jetzt einfach mal ab, was die nächsten 6 Tage konkret bringen werden. Und dann hören wir uns schon bald wieder, wenn wir dann eben wissen, wie es bei Borussia weitergeht. Und an der Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bei jeder Episode liebe Grüße aus dem Saarland, dem Bundesland, wo wir jetzt auch wieder einen Bundesligisten haben.
Schwarz-weiße Grüße aus Penneberg.
Schöne Grüße aus Münster.
Ja, von mir natürlich auch liebe Grüße. Aber ich habe noch zwei Sachen, bevor wir das jetzt abschließen. Es gibt ein Top-Pokal los dieses Jahr, und zwar den SC St. Tönis. Da ist ein Ex-Spieler-Trainer von uns, Bekim Kastrati. Der ist qualifiziert und der hat tatsächlich noch mit Eugen Polanski zusammengespielt. Das wäre mal ein cooles Los am Niederrhein. Finde ich auch mal ganz spannend. Und ich habe einen unserer Stammhörer versprochen, den Trainer von Southampton ins Spiel zu bringen. Den sollte Rufen sich unbedingt angucken. Also hiermit erledigt. Liebe Grüße an alle. Habt eine schöne Sommerpause. Bleibt gesund. Erholt euch gut. Und ja, und dann lasst uns alle gut in die neue Saison starten. Danke fürs Zuhören an alle.